Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Wochenspot, dem wöchentlichen Podcast des Versicherungsmonitors. Mein Name ist Herbert Fromme, ich bin Herausgeber des Versicherungsmonitors und ich spreche heute mit Jonas Tauber, unserem Berlin-Korrespondenten. Hallo, Herr Tauber.
Hallo, Herr Fromme.
Unser Thema ist die Altersvorsorge. Das Bundesfinanzministerium hat vor wenigen Wochen einen Entwurf vorgelegt, einen Referentenentwurf für eine Reform der staatlich geförderten Altersvorsorge. Vielleicht können wir unseren Zuhörern in wenigen kurzen Absätzen erklären, was denn da genau vorgelegt wurde.
Ja, also der zentrale Punkt ist ein neues Altersvorsorgedepot, was eben keine Garantien bieten soll im Gegensatz zur bisherigen staatlich geförderten Riester-Rente. Davon verspricht man sich eben, dass die Kosten sinken. Und ein zweiter wichtiger Punkt ist, dass es alternativ zur lebenslangen Rentenzahlung Auszahlungspläne geben soll, die eben bis mindestens zum 85. Lebensjahr laufen. Und ein weiterer Punkt, wie man die Kosten verringern will, ist dadurch, dass man ein Vergleichsportal schafft. Die Anbieter werden verpflichtet, sich da anzubinden und dann da ihre Produkte eben zu zeigen, dass man da Transparenz schafft und einen Wettbewerb. Bei Riester hat man gesagt, also man hat grundsätzlich gesagt, es soll auch weiterhin für sicherheitsorientierte Sparer die Möglichkeit geben, Garantieprodukte abzuschließen, das ist also sprich Riester. Und da hat man die Forderungen der Versicherungsbranche aufgegriffen, das Garantieniveau auf 80% abzusenken.
Und was hat der Anleger davon, dass das Garantieniveau abgesenkt wird?
Da ist eben auch das Versprechen jetzt von Seiten der Versicherungsbranche, dass man dann renditeorientierter anlegen würde und entsprechend da mehr Renditechancen hat im Vergleich zu der 100% Garantie, wo eben immer garantiert wird, dass der eingezahlte Betrag dann auch da ist.
Jetzt heißt es ja, dieses Altersvorsorgedepot sei kompliziert und würde wahrscheinlich seinen Zweck nicht erfüllen. Jedenfalls sagen mir das Menschen, die sich mit den Aktienmärkten gut auskennen. Was ist Ihre Einschätzung von diesem Depot? Was soll da überhaupt reinkommen? Was kann man da mit dem Altersvorsorgedepot machen?
Also ich glaube, dass das jetzt noch nicht so hundertprozentig festgezurrt ist, was da jetzt ganz genau reinkommen soll. Was ich jetzt verstanden habe, ist, dass da zum Beispiel eben ETF-Fonds rein können. Das heißt, diese Indexfonds, die einen bestimmten Index abbilden, sagen wir mal den DAX zum Beispiel oder den MSCI World, die wichtigsten Unternehmen weltweit und eine Zusammenstellung der wichtigsten Unternehmen, wo man dann eben tatsächlich kostengünstig kapitalmarktorientiert ansparen können soll.
Mit Zuschuss denn?
Mit Zuschüssen, das war ja auch zum Beispiel ein Kritikpunkt der Versicherungsbranche an Riester oder ich sag mal die Antwort der Versicherungsbranche an Kritikern von Riester, die da hohe Kosten bemängeln. Da war ja dann die Antwort der Versicherungsbranche, ja, da ist eben ja auch diese Zulagenverwaltung, die extrem kompliziert sei, verantwortlich. Jetzt sieht man eben eine relative Bezuschussung vor, das heißt 20 pro gespartem Euro, 20 Cent kommen dazu. Bis zu einer Höchstgrenze von 3.000 Euro Eigenbeitrag im Jahr. Das heißt, das wären dann 600 Euro Steuergeld dazu.
Ja, die Versicherungswirtschaft hat das immer bemängelt mit der Zulagenstelle. Aber die wird natürlich weiter existieren, ne? Sonst funktioniert Riester ja nicht.
Ja, wobei ich glaube, dass man jetzt auch seinen Riester-Vertrag dann auch auf das neue Förderersystem umstellen können soll.
Die Kostenproblematik ist natürlich eher auf der Vertriebsseite zu sehen. Da immer noch werden 8 Milliarden Euro pro Jahr, roundabout 8 Milliarden, an Abschlusskosten von Lebensversicherern ausgeschüttet, die sie sich von ihren Kunden dann wiederholen. Das Thema hat das Haus Lindner aber jetzt nicht angesprochen. Also es gibt da keinerlei Begrenzung von Provisionen oder Höchstsätze oder sowas.
Das habe ich nicht gesehen. Was ich gesehen habe, ist eben jetzt diese Idee, dass man die Produkte standardisiert, da bestimmte Dinge rausnimmt und dann dadurch auch einen Online-Abschluss ermöglichen will. Das würde ja dann theoretisch bedeuten, dass man eben gar keinen Beratungsaufwand im Sinne von jetzt direkt zum Vermittler gehen hätte. Also es steht da zumindest so drin, es sollen Online-Abschlüsse möglich sein. Die Vermittler, so lässt sich dann auch erklären, die Vermittler haben sich ja auch schon zu Wort gemeldet und haben gesagt, dass auf jeden Fall Beratung nötig sei, insbesondere auch dann mit Verweis auf diese Auszahlungspläne, die da kommen sollen, weil da ist halt die Kritik der Versicherungsbranche, dass das eben gar keine auskömmliche Altersvorsorge sicherstellt, sei halt dann sehr wohl denkbar, dass dann Menschen im Alter plötzlich ohne die zusätzliche Altersvorsorge dastehen. Das heißt, da ist die Forderung der Versicherungsbranche, man muss auf jeden Fall die lebenslange Rente behalten in der staatlich geförderten privaten Altersvorsorge.
Sie haben das Stichwort schon gesagt, die Vermittler haben sich geäußert, die Versicherer auch. Kann man so sagen, dass die Auseinandersetzung um die Förderung der privaten Altersvorsorge von den Fonds gewonnen wurde? Fonds 1, Versicherer 0, oder ist das etwas zu simplistisch?
Also es scheint auf jeden Fall so zu sein, dass die Versicherer jetzt nicht hundertprozentig glücklich sein können. Gab ja da diesen öffentlichen Austausch mit dem Fondsverband, diesen Streit über diese Studie vom Fondsverband, wo der eben sagt, ja, die Auszahlungspläne passen in den allermeisten Fällen bis zum Lebensende. Die lebenslange Rente ist da überschätzt und da gab es diesen öffentlichen Schlagabtausch. Das heißt, da ist es schon wohl so, dass die Versicherer da eine Niederlage eingesteckt haben. Da haben Sie sich ja auch schon mal dazu geäußert, wie Sie da den Hintergrund sehen, GdV, ob der da vielleicht auch so ein bisschen an Schlagkraft verloren hat in der Vergangenheit.
Weil er zum Beispiel seinen Lebensversicherungsspezialisten Peter Schwag rausgeschmissen hat. Das war etwas unklug in der Lage von Herrn Asmussen, dem Hauptgeschäftsführer. Ja, aber wenn jetzt die Versicherer unglücklich sind, die Fonds ganz glücklich, die Vermittler sagen, es muss aber weiter beraten werden. Jetzt wird das ja in den nächsten Monaten ein weiteres politisches Hin und Her geben. Zwei Fragen einmal. Glauben Sie, dass das noch durchkommt in dieser Legislaturperiode? Also wird das noch Gesetz oder ist das alles für einen Papierkorb und die neue Regierung, wer immer sie stellt, fängt neu an? Und wird da noch substanziell im Gesetzgebungsverfahren was geändert? Es gibt den alten Spruch, kein Gesetz kommt so aus dem Parlament raus, wie es reingekommen ist. Was ist Ihre Erwartung?
Sehr gute Frage. Jetzt der nächste Punkt ist ja, dass man bis zum 18. Oktober Stellungnahmen einreichen kann. Da wird bin ich jetzt auch mal gespannt, was da jetzt noch so kommt. Was jetzt dafür spricht, dass es so bleibt, das hatte sich auch schon so ein bisschen angekündigt bei dem Bericht der Fokusgruppe. Es ist jetzt nicht so, dass jetzt eine Partei alles gewonnen hätte oder alles verloren hätte. Es scheint so ein bisschen für alle so ein bisschen was dabei zu sein. Es ist niemand hundertprozentig glücklich, mit Ausnahme vielleicht des Fondsverbands. Die können sich ja da schon sehr freuen. Ich wage es kaum zu prognostizieren. Also ich meine, grundsätzlich hat man ja jetzt den Eindruck, also jetzt mal abgesehen davon, ob diese Koalition es noch hält, das ist ja jetzt eine andere Frage. Grundsätzlich hat man ja immer so das Gefühl, alles, was diese Koalition jetzt hier anpackt, darf kein Geld kosten. Das kostet hier natürlich schon Geld. Einerseits setzt es natürlich einfach das fort, was von Riester schon da ist, aber die Prämisse ist ja, dass man die Verbreitung verstärken will. Das heißt, es soll ja sozusagen Geld kosten. Das ist natürlich jetzt nicht auf der Linie von Finanzminister Lindner sozusagen.
Aber es ist ein Gesetzentwurf, ne?
Es ist sein Gesetzentwurf und ja, was ich so ganz bezeichnend finde, ist irgendwie, dass die Grünen tauchen so ein bisschen wenig auf. Das war ja auch ein Auftrag der Fokusgruppe, diesen von den Grünen unter anderem und von auch Verbraucherschützern geforderten öffentlichen Fonds oder Bürgerfonds zu prüfen. Da gab es ja eine Absage. Da hätte ich mir jetzt eigentlich erwartet, dass da noch mehr Widerstand kommt von den Grünen, weil halt auch die FDP bisher doch sehr vieles durchsetzen konnte. Die haben ja auch in der gesetzlichen Rente da ihre Aktienrente, ja, ihr Generationenkapital da auf den Weg gebracht. Also ja, die FDP stellt sich da schon gut hin, sage ich mal, als diejenigen, die da jetzt vieles auf den Weg bringen. Und bei aller Kritik jetzt an diesen Plänen, sie werden ja schon auch sehr ernst genommen als eine doch sehr ernstzunehmenden Reformvorschlag. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen.
Das ist ein ernstzunehmender Reformvorschlag. Ich habe noch ein bisschen im Nebel, was genau rauskommt. Und man fragt sich, ob die großen Vertriebe da noch genauso Geschäft machen können wie bisher, was ja zum Beispiel für die CDU und für die FDP bei ihren Entscheidungsfindungen schon eine Rolle spielt. Also wenn man die da rausnimmt, dann sind sie böse. DVAG, MLP und sowas haben ausgezeichnete Beziehungen zur Politik oder Swiss Life Connect, die ganzen Vertriebsorganisationen sind gut verbunden mit Politikern. Also wenn die da ernsthaft Geschäft verlieren, glaube ich, dass das nochmal angepackt wird. Aber wir werden sehen. Ich glaube jedenfalls, der große Wurf ist es nicht geworden. Ich glaube, dass dieses Altersvorsorgedepot eher, ja, ich glaube, das ist eher so eine Placebo-Geschichte, dass man sagt, man kann das ja auch, aber es ist zu kompliziert und es wird auch Die Abneigung der Deutschen gegen Aktien, die ja bei der Mehrzahl der Bürger vorhanden ist, wird es nicht überwinden können, da bin ich ziemlich sicher.
Warum glauben Sie denn, dass es zu kompliziert ist? Also wenn man jetzt sagen würde, es funktioniert mit ETF, dann ist das ja sowas, was ja auch viele, sag mal, Finanztipp oder sowas, die raten ja auch jetzt dazu, ETF zu machen.
Ja gut, aber die
unabhängig jetzt von diesem Vorschlag, wenn man da jetzt auch noch Steuergeld dafür bekommt, wieso ist das zu kompliziert?
Weil man es halten muss, weil man bestimmte, viele Regeln einhalten muss, dass man mit dem, dass das Geld ja in dem Fonds bleibt und so weiter. Die Aktienkollegen, denen ich gesprochen habe, die Journalisten, die ich da auskennen, sagen, nur wenn man hin und her schiebt, kann man mit dem Ding überhaupt Geld verdienen. Aber das ist deren Meinung. Ja, wir werden das genau weiter verfolgen, liebe Leserinnen und Leser des Versicherungsmonitors. Ich finde das sehr spannend, was da passiert. Ich glaube nicht, dass es der große Wurf ist, oder sehen Sie das als großen Wurf, Jonas Tauber?
Wir haben es ja gerade schon gesagt, es ist ein ernstzunehmender Vorschlag auf jeden Fall. Es ist was Neues. Ich habe es auch schon gesagt, Finanztipp, die haben schon bisher immer empfohlen, sowas wie ETF zu machen. Insofern, von denen wird es, glaube ich, jetzt begrüßt. Man kann ja mal kurz sagen, was es jetzt nicht ist. Wir haben es doch schon gesagt, es gab dieser Prüfauftrag, einen öffentlichen Fonds.
Aller Schweden, ne?
Ja, aller Schweden, wobei Schweden, da ist es ja jetzt ja wieder Teil der ersten Säule,
ja,
nur verpflichtend. Das heißt, wäre jetzt halt dann schon eine Art von private Vorsorge, die aber halt, also ich habe das ja so verstanden mit dieser Forderung nach dem öffentlichen Fonds, dass man halt damit die Vertriebskosten umgehen will, die ja immer so notorisch jetzt hoch sein sollen bei Riester.
Sind sie auch.
Also das ist es jetzt, das ist es nicht. Was es auch nicht ist, was ja immer gesagt wurde, was ein Geburtsfehler bei Riester gewesen sei, es ist kein Obligatorium. Das heißt, da gab es ja auch immer diese Aussage, das ist doch eigentlich verantwortlich an den hohen Kosten, dass es freiwillig den Leuten überlassen wird. Und guck mal hin, obwohl es jetzt diese hohen Förderungen gibt für Geringverdiener und Menschen mit Kindern und so weiter, trotzdem machen es nicht alle. Was fehlt auch noch, was ist auch noch offen? Die Selbstständigen sollen ja auch noch, das ist ja auch schon länger auf dem Tisch, dass die Selbstständigen zur Vorsorge verpflichtet werden sollen, gesetzlich mit einem Opt-out. Das ist auch nicht Teil dieses Gesetzes. Also es sind schon ein paar Punkte. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen, wie schwerwiegend diese Versäumnisse, oder ist es ein Versäumnis, dass diese drei Punkte da nicht drin sind?
Wissen Sie, wer der weit im Abstand größte Verkäufer von Riester-Verträgen ist, seit der Geschichte der Riester eingeführt wurde? Das war die DVAG, die notorisch ist für ihre hohen Kosten. Und da muss man auch sehen, da wurden oft Verträge verkauft, die nicht passen, und wenn dann eine Familie hochverschuldet ist zum Beispiel und darum kämpft, wirtschaftlich gerade über Wasser zu bleiben, weil die Schulden drücken, und denen dann so einen Riester-Vertrag zu verkaufen mit dem Versprechen, da tut der Staat euch was Gutes, das ist schon schwierig, und das wurde aber sehr oft gemacht.
Es hat sich ja wahrscheinlich dann unterm Strich doch noch gelohnt, weil halt die Förderung so hoch ist. Nur das Steuergeld ist halt wahrscheinlich nicht gut angelegt gewesen.
Sagen wir mal. Ja, oder auch die Leute haben natürlich nach ein paar Jahren aufgehört einzuzahlen, und dann ist die Förderung auch nicht mehr attraktiv. Okay, spannende Geschichten aus Berlin, und wir sind froh, dass wir da einen guten Korrespondenten haben. Jonas Tauber, meine Damen und Herren, Berlin-Korrespondent des Versicherungsmonitors. Mein Name ist Herbert Frommel. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.